Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet Über Scham und Sünde. Was mögen wir denken, wenn wir das Wort Scham oder Schamgefühl hören? Als ich mich dieser Thematik gewidmet habe, fand ich es schwierig, diese Frage direkt zu beantworten. Denn es gibt viele verschiedene Definitionen und Meinungen hierüber. Ich möchte heute mit Ihnen das Thema Scham behandeln und was die Bibel hierüber zu sagen hat. Über die allgemeine Definition von Scham konnte ich Folgendes im Internet finden. Quarks.de schreibt dazu unter der Rubrik Psychologie und Emotionen: Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Schon mal beim Yogakurs laut gepupst? Oder einen Witz auf Kosten des Chefs erzählt, der genau hinter einem stand? Was ist Scham? Scham ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich vor anderen Menschen in einer peinlichen Situation befindet. Das Schamspektrum ist breit. Das Gefühl kann von einer leichten Verlegenheit oder Fremdscham bis hin zu tiefer Demütigung oder Gesichtsverlust führen. Es gibt sogar chronische Scham, ein krankhaftes, andauerndes Schamgefühl, das oft durch psychische Traumata hervorgerufen wird. Um sich zu schämen, müssen nicht zwingend andere Menschen anwesend sein. Allein die Vorstellung von einer unangenehmen Situation kann dazu führen, dass wir Scham empfinden. ChatGPT definiert Scham oder Schamgefühle folgendermaßen. Scham bezieht sich auf das Gefühl der Unbehaglichkeit oder Verlegenheit, das oft auftritt, wenn eine Person denkt, dass ihr Verhalten nicht den sozialen oder persönlichen Normen und Regeln entspricht. Oder wenn ihre individuelle Privatsphäre verletzt wird und es kann durch persönliches Versagen oder Fehler ausgelöst werden. Insbesondere, wenn diese vor anderen offenbart werden. Es ist ein sehr komplexes Gefühl, das sowohl soziale als auch persönliche Dimensionen hat und eng mit Konzepten wie Ehre, Würde, Gewissen und Selbstachtung verbunden ist. Scham umfasst dabei verschiedene Formen. Darunter persönliche Scham, die intern entsteht, soziale Scham, die sich auf die Bewertung durch andere bezieht, kulturelle Scham, die auf gesellschaftlichen Erwartungen basiert. Es gibt zudem noch die körperliche Scham, die sich auf das eigene Erscheinungsbild bezieht und, wie wir vorhin schon gehört haben, von Quarks.de die toxische Scham, die tiefgreifende psychologische Auswirkungen haben kann. Wie wir nun ausführlich gehört haben, ist Scham laut weltlicher Definition also ein komplexes Konstrukt. Es gibt nicht nur die eine Scham, sondern viele Formen von Scham. Aber stimmt die Bibel damit auch überein? Was sagt sie dazu? Sie verwendet das Wort Scham ebenso in verschiedenen Formen, ähnlich der weltlichen Definition, und unterscheidet dabei zwischen der Scham im Zusammenhang mit körperlicher Nacktheit und sexueller Moral oder auch Reinheit, der öffentlichen Scham durch soziale oder kulturelle Bloßstellung oder als Folge von Sünden und der intern empfundenen Scham, die aus eigenem Fehlverhalten oder Sündenerkenntnis resultiert. Da dieses Thema sehr umfangreich ist, werde ich heute nicht alle Facetten der Scham behandeln können. Zudem hat die Bibel viele verschiedene Wörter für Scham. Dennoch möchte ich heute aufzeigen, wie Scham den Einzug bei Menschen fand und anhand eines hebräischen Wortes ein wenig näher auf einen Aspekt der Scham eingehen. Wir widmen uns heute dem hebräischen Wort Kalam. Es wird K-A-L-A-M buchstabiert. Also Karl, Anton, Ludwig, Anton, Martha. Dieses Wort bezieht sich auf eine externe, eher öffentliche Beschämung oder Bloßstellung. Es hat mehr sozialen Charakter. Es beschreibt aber auch eine Art Demütigung und kann sich auf eine tiefe Art oder Form von Schämen beziehen. Mögliche Übersetzungen des Wortes sind zu Schanden werden oder zu Schanden machen, beschämen, Schande, schämen oder zum Schweigen bringen. Häufig wird es in Situationen verwendet, in denen eine Person durch ihre eigenen Handlungen oder durch das Urteil anderer oder durch die Konsequenzen ihrer Sünden in einen öffentlichen Kontext bloßgestellt wird. Ein Beispiel hierzu findet sich in 4. Mose 12, das brauchen Sie jetzt nicht mit aufzuschlagen. Ich fasse das kurz zusammen, in 4. Mose 12, die Verse 1 bis 14. Da geht es darum, als Miriam und Aaron eben gegen Mose murrten, wegen seiner kuschitischen Frau. Und da Miriam zur Strafe aussätzig wurde und dann eben 7 Tage lang außerhalb des Lagers verbringen musste. Hier wird das Wort Kalam verwendet und mit Schämen übersetzt. Und so bringen es eben viele Übersetzungen wie die Lutherbibel, die Elberfelder Bibel, die Schlachterbibel, die Einheitsübersetzung und viele mehr. Wir können hieran die öffentliche Scham oder Bloßstellung von Miriam aufgrund von falschen Verhalten erkennen. Aber Kalam spricht eben auch das Konzept der Fremdscham an, also wenn man sich für jemand anders schämt. Hier zum Beispiel schämten sich die Philister für das böse Treiben der Israeliten. Dazu schlagen wir gemeinsam Hesekiel 16, Vers 27 auf. Ich lese dort alles aus der Schlachterbibel 2000. Hesekiel 16 und Vers 27. Aber siehe, da streckte ich meine Hand gegen dich aus und minderte dir deine Kost. Und ich gab dich dem Mutwillen deiner Feindinnen, der Töchter der Philister, preis, die sich vor deinem verruchten Treiben schämten. Wieder Kalam. Also die Philister schämten sich für Israels verruchtes Handeln. Ein zusätzlicher Aspekt des Begriffs Kalam bezieht sich auf die Anwendung von Beschämung oder Schande als Form der Strafe oder göttlichen Korrektur bei Sünden. Dabei ist es eben entscheidend zu betonen, dass Gott Kalam als Mittel zur Förderung von Reue und geistigem Wachstum einsetzt. Der Schwerpunkt hier liegt aber auf der Umkehr und der Wiederherstellung einer angemessenen Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen, nicht auf der Beschämung selbst. Hierfür schlagen wir auch wieder ein Beispiel auf. Schlagen Sie bitte mit mir auf Jeremia 31 und Vers 19. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich und bin sogar zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Das Wort, das hier Kalam ist, ist zu Schanden geworden. Jeremia behandelt noch andere Wörter für Scham oder Schämen, auf die ich aber heute nicht näher eingehe. Und an dieser Stelle komme ich zu einem persönlichen Beispiel aus meinem Leben. Das möchte ich mal anführen, indem man das Wort Kalam auf mich bezogen benutzen könnte. Ich erinnere, das war vor einigen Jahren diese Situation, da erinnere ich mich noch vage an eine Begebenheit, bei der ich mich gegenüber einem Freund nicht gerade gut verhalten habe. Kurz darauf befand ich mich eben in einer misslichen Lage. Und das Besondere an dieser Situation war, ich war speziell dann auf die Hilfe dieses Freundes angewiesen, den ich vorher schlecht behandelt habe. Also ich rief ihn an und er kam mir dann sofort zu Hilfe. Und ich sage Ihnen eines, ich habe mich für mein törichtes Verhalten so geschämt, weil ich nun auf seine Hilfe angewiesen war. Und in diesem kleinen, aber für mich bedeutsamen Ereignis erkannte ich deutlich Gottes Hand. Für mich war das kein Zufall, sondern eine klare Rüge von Gott, der mich zum Nachdenken bringen wollte. Es war zwar keine immense große Züchtigung, aber eben ein Ereignis, das mir aufzeigte, wo gewisse Grenzen sind. Gott ließ also diese Situation zu, sodass ich auf die Hilfe meines Freundes angewiesen war. Und da mir diese Situation natürlich zutiefst unangenehm war und ich mein falsches Handeln erkannte, empfand ich Scham. Man könnte auf Hebräisch sagen Kalam. Diese Einsicht dazu ermöglichte mir aber erst Gott und gab mir damit Raum zur Reue, um mein Verhalten eben zu bessern. Und so verwendet eben Gott auch das Gefühl der Scham, um Reue anzubieten. Ist auch interessant, als ich mich mit dem Thema oder mit den hebräischen Wörtern für Scham auseinandergesetzt habe, dass wenn Gott angesprochen wird, dass es kein Wort gibt, das ihn mit Scham in Verbindung bringt. Nur eben auf Menschen bezogen. Aber was wird wohl vermutlich die bekannteste Stelle in der Bibel über Scham sein? Wenn wir zurück auf die Anfänge der Menschen blicken, können wir viel über den Beginn bzw. Ursprung der Scham bei Menschen herausfinden. Lesen wir dazu gemeinsam die Geschichte von Adam und Eva bzw. Aspekte davon. Schlagen Sie mit mir auf Genesis 2, Vers 25. Genesis Kapitel 2, ab Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Lesen wir weiter in Kapitel 3, ab Vers 7. Genesis 3, ab Vers 7. Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Ab Vers 10. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen oder versteckt. Was können wir nun von dieser Geschichte lernen? Sie offenbart uns ein tiefgreifendes Prinzip. Erst als die Sünde ins Leben der ersten Menschen trat, erfuhren sie Scham. Konfrontiert mit ihrem Fehlverhalten, reagierten sie wie viele von uns auch. Sie suchten Zuflucht im Versteck. Sie haben sich verborgen vor Gott. Ein instinktives Bedürfnis, eben sich dann verbergen zu wollen und der Realität zu entfliehen. Doch hieraus können wir eine wesentliche Wahrheit ableiten. Ungeachtet der Tiefe unserer Scham oder der Schwere unserer Verfehlungen, sollten wir uns nicht vor Gott verbergen, sondern wir dürfen und sollen uns ihm gerade dann zuwenden, vorausgesetzt mit der Einsicht unserer Fehler. Er ist derjenige, der uns nicht nur aus unseren Schamgefühlen herausholt, sondern er gibt uns auch wieder das notwendige Selbstbewusstsein, um unsere Fehler abzulegen. Diese Geschichte lehrt uns also, dass wir, anstatt vor unseren Fehlern zu fliehen, den Mut finden sollten, sie anzuerkennen und Gottes Gnade zu suchen. Abschließend lässt sich eben dazu sagen, dass Scham ein grundlegendes menschliches Gefühl den Weg zu Selbstreflexion und persönlicher Entwicklung ebnen kann. Natürlich könnte ich jetzt noch viel mehr über das Thema Scham und Schamgefühle aussagen und die Bibel bietet eben noch viel mehr darüber zu sagen im Alten und im Neuen Testament. Und es gibt auch, wie gesagt, noch viele weitere hebräische Begriffe für das Wort Scham, die sich alle ein wenig unterscheiden. Aber abschließend möchte ich noch sagen, das Gefühl Scham entsteht eben oft erst durch das Bewusstsein unserer Sünden und Fehler. Doch in diesem Empfinden liegt auch eine Chance, sich eben Gott und unseren Mitmenschen in Demut zu nähern, unsere Fehler anzuerkennen und um Vergebung zu bitten. So wird Scham nicht nur zu einem Zeichen unserer menschlichen Grenzen, sondern auch zu einem Wegweiser hin zu Gottes grenzenloser Gnade und Liebe. In dieser Erkenntnis können wir Trost und Hoffnung finden, sodass trotz unserer Unvollkommenheit Vergebung und Erneuerung bei Gott immer möglich sind.